willkommen zur Nettohypertrophie-Episode XY, weiß ich nicht, wahrscheinlich 40 plus irgendwie, oder? Würde ich schätzen, Nils, hast du gezählt?
Ich habe keine Ahnung.
Nils hat auch keine Ahnung. Aber Nils ist zurück im Podcast-Business, er ist zurück im Leben und wir sind wieder online, beziehungsweise das Format ist wieder online. Und dementsprechend wollen wir heute mal wieder ein bisschen reinhören, was bei uns so los war. Ich glaube, wir haben ja jetzt 3 Wochen, 4 Wochen?
Ich glaube, 3 Wochen.
3 Wochen nichts von uns hören lassen. Und das müssen wir ja heute natürlich mal wieder ändern. Ne? Ich glaube, ja. Ich hoffe, das wird nicht wieder so eine Episode wie, ich glaube, die letzten zwei, was habe ich da für einen Titel genommen? Es ging immer um Trainingspausen, ne? und Verletzungen, Erkrankungen. Wir können das ja auch den, weiß ich nicht.
Invaliden-Podcast nennen.
Irgendwie haben wir beide irgendwie die, wie sagt man das, die Seuche an den Hacken. Ich glaube, ich verwechsel das und habe gerade 2 Sprichwörter zusammengeschmissen. Aber ja, also um mal loszulegen, ich glaube, seit 2, 3 Wochen ist bei mir zum Glück nichts Dramatisches mit meinem Zustand passiert. Ne? Ich glaube, das war vor... Ich muss da mal überlegen. Ne? Ich habe in meinem Kopf quasi schon ein halbes Jahr so abgeschrieben, obwohl das gar kein halbes Jahr war. Denke ich so, Arne, was ist los mit dir? So, weißt du, ich habe schon so in meinem Kopf so 6 Monate quasi so abgeschrieben mit dem Stempel. Da war ich halt so an der Seitenlinie. Da ging halt nicht so wirklich was. Ne? Dabei war ich ja noch bis Mitte Januar war ja alles fresh. So, wir haben ja jetzt erst Mitte April. So, ich weiß nicht, warum ich ein halbes Jahr gleich abgeschrieben habe. Es kam mir alles so lange vor mit meinem Schwindel, Post-Koronski, Ermüdungsdasein, was auch immer das war. Ja, und ich glaube, was war denn der letzte Stand?
Ich glaube, dass du jetzt auch wieder, ja, du hattest, glaube ich, den Übergang wieder in ein härteres Training.
Genau, also ich glaube, zuletzt, das war 3 Wochen her, da war halt das Vorgehen unsererseits, also Lukas Vorgehen war halt, lass uns weiterhin, auch wenn ich schon wieder so bei 90% war gesundheitlich, noch einen Mesozyklus fahren, auch nur mit 3 Einheiten pro Woche und auch einem sehr geringen Arbeitspensum, also im Trainingsvolumen, aber dann wieder die absoluten Intensitäten und relativen Intensitäten progressiv steigern und auch mal wieder testen, was passiert, wenn du das System im Training mal richtig, ja, so im zweiten Gang bei 200 fährst sozusagen. So würde ich das mal nennen. Ja. Das System, das toleriert oder was dann halt passiert. Und das haben wir jetzt 3 Wochen so gefahren. Und ja, ich würde sagen, es gibt immer noch jede 5. Einheit, die gehen zwar alle gut von der Hand, aber danach kommt dann wieder so eine kleine, ja, da merkst du, dass das System mehr Regeneration braucht. Ne? Was aber auch dem zuzuschreiben ist, dass man einfach, wenn man 1, 2 Monate halt nur mit 3 Trainingseinheiten pro Woche trainiert und dann halt auch noch die Handbremse anzieht, dass du natürlich auch einfach nicht mehr diese Work Capacity, nennt man es ja im Englischen, hast. Du hast das einfach nicht. Und wenn du dann anziehst, dann ist die Regeneration natürlich auch erstmal wieder, die braucht dann halt länger, weil das System natürlich auch unteradaptiert hat. Ne? Und das ist dann ganz normal, dass noch ein paar Einheiten dann einfach so eine Schwere wieder da ist, wo ich dann aber wieder überlegt habe, ist das jetzt einfach nur Ermüdung oder geht das jetzt schon wieder los, dass du so morgens so schlapp bist und irgendwie, also für mich ist das schon fast schon schwer, so ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich bin da ein bisschen zu sensibel, glaube ich. Ja, aber die Phase haben wir jetzt fast geschafft. Das heißt, wir bringen diese Woche jetzt noch zu Ende. Jetzt ist Mittwoch. Das heißt, Sonntag ist das letzte Training in diesem Szenario. Und dann machen wir einen kurzen Deload und dann, dann wird langsam, aber sicher wieder hoch skaliert. Das heißt, ich werde aber nicht wieder auf 5 Trainingseinheiten gehen, sondern auf 4 Trainingseinheiten, weil von 3 auf 5 ist einfach, das wird das System nicht tolerieren, das macht keinen Sinn, sondern wir gehen auf 4 Trainingseinheiten von 3 hoch und schauen halt, wie wir das Pensum halt dann langsam steigern können, wie es halt sinnig ist. Ne? Und da freue ich mich drauf, aber ich bin halt auch mit 3 Trainingseinheiten, war ich halt auch gut ausgelastet im letzten Monat, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es mich das so
Trainierst du dann einen Mesozyklus mit 4 Einheiten?
Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dann dabei bleiben sogar.
Okay.
Also kann ich mir gut in meinem Lebenskontext vorstellen. Weil zwischen 4 und 5 ist ja immer so eigentlich nur der Gedanke, wie kriege ich halt mein benötigtes Arbeitspensum halt in der Woche unter. So, und sind 4 Einheiten dann irgendwann einfach zu lang oder gefühlt zu lang oder zu intensiv, um das mental zu tolerieren und auf die Qualität zu bringen? Das ist halt immer so der Switch, wo du überlegst, okay, ich gehe auf 5, weil dann habe ich ein bisschen mehr Pause zwischen den Einheiten, kann ein bisschen mehr Qualität wahrscheinlich reinbringen. Aber ich, ja, mal schauen, wie ich damit klarkomme. Ich glaube, ich habe seit Ewigkeiten nicht 4 Trainingseinheiten die Woche gehabt. Es waren immer entweder 5. Ich glaube, ich habe es mit Steve mal einen Mesozyklus ausprobiert, so 5-6 Wochen. Und da waren mir die Einheiten dann einfach zu lang. Aber da habe ich auch noch deutlich mehr Trainingsvolumen gebraucht oder vermeintlich gebraucht als dieser Tage.
Okay.
Also das kann sich gut ausgehen, dass ich mit 4 Einheiten gut klarkomme, weil ich auch jetzt gemerkt habe, ja, wie soll ich das sagen? Wir haben ja jetzt quasi, sagen wir, wann ist das losgegangen? Ich habe Mitte Januar ging es halt steil bergab, also erstmal mit der Koronski-Erkrankung und dann ging es halt steil bergab. Haben dann, glaube ich, 2 Wochen Pause gemacht, komplett off, 2,5 Wochen. Haben aber konstant einen moderaten Kalorienüberschuss weitergefahren halt, ne? Weil wir halt jetzt nicht irgendwie da auf die Bremse treten wollten und einfach für die Regeneration post-Prep immer noch so da jetzt nicht auf die Bremse drücken wollten. Und ich meine jetzt, es hat sich halt gelohnt, da drauf zu bleiben in der Hinsicht. Da jetzt nicht zu sagen, wir suchen jetzt unbedingt nach den Erhaltungskalorien und nehmen jetzt nicht zu oder irgendwas, sondern haben halt so im 3-Wochen-Rhythmus so eine Gewichtszunahmerate von 0,2 so anvisiert, so 0,1, 0,2, halt so ganz, ganz moderat halt, ne? Und das hat sich aus meiner Sicht auch ausgezahlt. Also ich, da, wo wir den Fokus drauf gehalten haben, auch während der 3 Einheiten nur, gerade so was die Rückendichte angeht, ist da schon wieder was passiert, obwohl ich nur 3 Trainingseinheiten die Woche hatte. So. Da siehst du halt, was dann passiert, wenn du halt quasi nur einen Schuss hast oder 2 pro Woche hast, so, und da auch nur 2 Sätze, so, dann holst du da einfach nochmal mehr Qualität und mehr Intensität rein, so, das ist einfach so. Hast du 3 Schüsse und nochmal hier einen Satz mehr, dann ist einfach mental nicht dieser Druck da, das wirklich 100% rauszuholen, so, aus der ersten Wiederholung schon, so von dem, was du da machst. Von daher freue ich mich, wieder 4 Trainingseinheiten dann zu haben. Einfach so, ja, weil mir Training einfach Spaß macht, ne? Also das ist halt auch so eine Sache, wo ich heute Morgen so beim Zähneputzen drüber nachgedacht habe. Ich habe immer so ich denke über Sachen nach, im Moment beim Duschen und beim Zähneputzen, ne? Das ist dann so Philosophie in meinem Kopf.
Ne? Same.
Ja, das ist lustig, ne? Dann philosophiert man so und dann dachte ich so, okay, guck mal, wie lange mache ich den Kram schon? 15 Jahre, glaube ich. 15 Jahre mache ich jetzt schon, bin ich jetzt im Fitnessstudio. Bodybuilding kann man dann halt nochmal anders definieren. Aber 15 Jahre bin ich halt schon dabei, irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Und dann dachte ich so, was hast du früher gemacht, wo du auch immer gedacht hast, so, das mache ich für immer. So, das war so mein Hobby und das wirst du nie aufhören, weil du da so passioniert warst und so into warst. Also so Aggressive Inline Skating zum Beispiel habe ich, lass mich lügen, vielleicht auch so 6-7 Jahre gemacht oder so. Und im Jahr 4 hättest du mich gefragt, gesagt, das mache ich auch noch, wenn ich 60 bin oder so. Das ist so geil. Das ist absolut meine Erfüllung im Leben. Das gibt mir alles. Und heute Morgen hatte ich so den Gedanken, so, okay, guck mal, jetzt machst du 15 Jahre Bodybuilding. Lassen wir es einfach mal bei Bodybuilding. Wann kommt vielleicht der Punkt, wo du auch sagst, ich kann mir nicht vorstellen, das nicht mehr zu machen. Du hast aber dann irgendwann retrospektiv den Punkt, dass du sagst, ich habe halt aufgehört. Weißt du, was ich meine? Das habe ich ja damals bei einer anderen Sache auch gedacht. Und da war ich mir halt aber sofort 100% sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Obwohl ich mir damals auch 100% sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Aber dieser Sport ist halt nicht mehr einfach nur ein Sport, sondern es ist halt einfach auch schon, ja, Teil deiner DNA und Teil deiner Gewohnheiten so stark geworden, dass kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich damit aufhören würde.
Du könntest ja auch etwas anderes Teil deiner Gewohnheiten werden lassen.
Ja, ja, absolut. Kann jederzeit. Das ist einfach, wenn du das willst, dann kannst du das abändern. Ne? Das ist gar kein Problem. Aber wie soll ich das sagen?
Weil ich habe ich habe auch schon mal mir diese Frage gestellt, weil ich ja früher auch sehr lange Handball gespielt habe. Ich glaube sogar, dass ich jetzt mittlerweile, dass ich so lange Handball gespielt habe, wie ich Bodybuilding mache. Ich glaube, das ist beides 7 Jahre gewesen. Und Handball habe ich eigentlich so vom Gefühl her, von heute auf morgen habe ich gesagt, nee, habe ich keine Lust mehr drauf. Und ich glaube, bei Bodybuilding, so wie du das gerade gesagt hast, auch wenn ich kürzer trainiere, würde ich es nicht sagen. Das klingt jetzt arrogant, weil ich mir sicher bin, dass ich im Bodybuilding überdurchschnittlich gute Leistungen bringen kann und ich mir sehr, sehr unsicher bin, ob ich das bei anderen Dingen machen kann und ich da sehr kompetitiv werden kann. Und diese Möglichkeit, ich weiß nicht, ob du diese Möglichkeit ja einfach verschenken solltest. Und weil es mir natürlich Spaß macht. So. Aber ja, Handball früher in der unterklassigen Liga und so. Also viele machen ja Vereinssport und das ist auch cool und das will ich nicht schlecht reden. Aber das wäre für mich sehr, sehr unbefriedigend. Ich will irgendwas machen, wo ich als Äußerster gehen kann. Und das ist etwas, was mich da antreibt. Und ich glaube, das finde ich jetzt nicht woanders. Basketball wird mir bestimmt auch Spaß machen, aber ich bin halt einfach ein Hobbit. So, was soll ich da für krasse Leistungen bringen? So, ja, keine Ahnung.
Ja. Also mein Gedanke war halt der, also so eine vermeintlich schlechte Phase, so lange hatte ich halt nie in dem Sport halt, ne? Oder auch in irgendeinem anderen Sport. Und irgendwann bist du ja dann einfach müde oder sagst auch vielleicht, boah, jetzt weiß ich nicht, ist halt vielleicht jetzt nicht mehr meins so, weil die Umstände sich geändert haben. Ne? Jetzt so mit der Kleinen, die ist halt ständig krank und bringt halt die Viren mit so und du bist halt ständig aus dem Spiel so. Und da könntest du ja irgendwann sagen, so, ja, ich lasse das jetzt erstmal sein, 3 Jahre und dann mache ich halt irgendwas anderes in der Zeit. Weißt du so, wo du sagst, na, das sind jetzt einfach, die Bedingungen sind einfach so schlecht, dass es einfach keinen Spaß macht, ne? Aber dann, nee, ich habe halt trotzdem die letzten 6 Monate irgendwie das gemacht, was halt ging. Und das halt auch mit relativ viel Vergnügen sogar. Also, ne? Und da, wenn das halt schon so mal so schlecht läuft und du trotzdem weitermachst, so, dann kann mir halt nicht vorstellen, dass es nochmal schlechter kommen könnte. Also klar, kannst halt irgendwie, keine Ahnung, todkrank werden oder irgendwas, dann kannst du es eh nicht mehr machen, weißt du? Aber so schlechter in dem Sinne, schlechtere Umstände wird es wahrscheinlich selten nochmal geben. So, als das, was bei mir jetzt der Fall war. Und wenn du dann schon weitermachst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering. Das war also beim Zähneputzen mein Gedanke. So sagst du so, ey, jetzt, wenn du das mitgemacht hast, ey, dann hast du es geschafft. So, dann wirst du auch nicht aufhören damit. So, glaube ich nicht.
Ich glaube, also solche Situationen sind aber auch extrem wertvoll dann für zukünftige Szenarien. Ich glaube, du gehst dann ganz anders mit Zuständen um, die nah am Optimum sind. Das war zum Beispiel bei mir so, als ich die Verletzung am Ellbogen hatte, die echt sehr, sehr schmerzhaft war und mich sehr eingeschränkt hat und auch etwas war, was ich immer vermeiden wollte. Und als das ausgeheilt ist, bin ich auch ganz anders umgegangen mit Oberkörperdrückübungen und denkt da auch mittlerweile ganz anders nach über relative Intensitäten in diesem Bereich. Und das hat auch dafür gesorgt, dass ich ja einfach bessere Entscheidungen treffen kann. Ja.
Ja, es gehört halt zu jedem Prozess dazu, ne?
Also ich glaube, sorry, wenn ich dich unterbreche.
Ja, erzähl.
Ich glaube, wenn du solche Phasen nicht hast, dann wird es schwierig, überdurchschnittlich gut zu werden.
Es ist ja unumgänglich, solche Phasen zu haben.
Ja.
Also jeder, der sagt, er hatte solche Phasen nicht, weiß ich nicht, wo der, auf welchem Planeten der gelebt hat in diesem Universum halt. Weil das ist halt die Natur, das ist halt die Biologie dieser Erde, wie ich immer so schön sage. Das ist die Dualität. Energie geht halt hoch und sie geht halt runter und sie, ne, du willst sie halt im Mittel willst du sie halt konstant irgendwie höher treiben von dem, was du halt verfügbar hast oder nehmen kannst oder nutzen kannst, ne. Aber diese Down-Phasen werden halt kommen. Also aus meiner Erfahrung heraus ist halt, und das ist so ein bisschen an die jüngeren Zuhörer. Ich bin ja jetzt uralt. Ich denke mal so im Alter zwischen 15 und 25 habe ich diese Phasen einfach gar nicht so wahrgenommen. Also da war ich auch mal krank. Da war ich
gab eine Phase, da hatte ich dreimal im Jahr Nasennebenhöhlenentzündung. Da war ich locker 3 Wochen immer raus. So, auf jeden Fall. So, ne? Da ging nichts. Da war ich fix und fertig. Aber so retrospektiv habe ich diese Phasen halt nicht so wahrgenommen. Warum? Weil ich aber natürlich auch das, was ich irgendwie sportlich gemacht habe, gar nicht so ernst genommen habe. So damals, wie gesagt, Inlineskaten, Aggressive Inlineskaten, da machst du dir keinen Leistungsdruck unnötig, sondern das machst das ja eher eine, für mich ist das eher eine Kunstform. Ja, das ist sich körperlich ausdrücken, indem man Tricks macht, so wie Skateboarden oder so, für die jetzt nicht wissen, was das ist. So, da machst du halt Tricks, so, und das ist nichts, wo du, wenn du dann krank bist, dann kommst du halt wieder und machst halt andere Tricks oder immer noch die du kannst oder, ne, das ist halt was anderes als dieser Natural Bodybuilding Sport, wo du ja immer, und das ist auch so eine, etwas, was ich an dem Sport halt nicht mag, wo du immer von deinem Status Quo ausgehst oder von dem Status Quo ausgehst, die beste Körperkomposition, die du mal hattest. Ne, entweder ist es einmal deine Wettkampfform oder einmal deine beste Off-Season-Form, in dem Sinne, dass du die höchste Performance gebracht hast bei der besten Körperkomposition. Das sind für mich immer so die zwei Enden des Spektrums, an denen wir uns immer unterbewusst irgendwie ankern und überlegen, okay, wo stehe ich jetzt in meiner Karriere, in meinem Fortschrittsdenken? Und das ist halt toxisch so. Das ist halt überhaupt nicht gut. So, weil das beides halt Extreme sind, die irgendwann im Prozess immer da sein werden. Aber es völlig unnötig ist, daran zu ankern im gewissen Sinne halt. Gerade wenn du schlechte Phasen hast. So, das wird dich halt immer, der Vergleich ist der Tod der Freude, ne? Sagt man ja so schön.
Was, den Spruch kannte ich gar nicht.
Kannst du nicht?
Nein.
Der Vergleich ist der Tod der Freude. Ja, also, das ist ohne Spaß, ist wahrscheinlich gut. Ein Satz, den ich am Tag entweder im Personal Training oder in Check-ins mindestens einmal benutze. Also alle Klienten werden ihn mindestens schon 2-mal gehört haben. 100 pro. Wenn jetzt Klienten zuhören, schreibt es mal irgendwo unter das YouTube-Video. Wie oft habe ich das schon in Check-in-Videos oder in Sessions gesagt? Das ist einfach so treffend. Der Vergleich ist immer der Tod der Freude. Es ist so selten
anders. Setzt du dich auch heute noch unter Druck, wenn du eine längere oder wenn du eine Trainingspause hast, die ein bisschen länger ist?
Ja, würde ich schon sagen, aber halt nicht deutlich weniger als früher halt, ne? Also das Maß an Druck, das du dir halt machst, wenn du deine Gesamtkarriere siehst, wenn du das als Karriere siehst und das, was du noch erreichen willst und was du realistisch erreichen kannst, und dann den Faktor Zeit mit einbeziehst. Da war ich früher viel, viel ungnädiger mit mir und habe auch viel mehr mit mir gehadert, wenn es solche Phasen halt gab, und war auch ungeduldiger und habe mich extrem unter Druck gesetzt. Das ist jetzt viel, viel weniger. Auf der anderen Seite ist mein Verständnis für Zeit in diesem Sport natürlich auch nochmal enorm gewachsen. Und ich weiß halt, was ich halt noch an Zeit habe. Das auf der anderen Seite hat natürlich unterbewusst diesen Druck auch wieder erhöht. Aber netto würde ich sagen, bin ich entspannter geworden, ganz, ganz klar. Weil ich auch einfach weiß, dieser Druck bringt halt überhaupt nichts. Der bringt dich in diesem Prozess halt keinen Millimeter weiter nach vorne. Dass er aber da ist, dass man diese Gedanken hat und darüber nachdenkt, das ist halt ganz normal. So, das ist auch nichts, wo man dann sagt, ja, wenn du jetzt zuhörst und überlegst, ja, ich habe das ganz extrem, dann ist das nichts Falsches oder nichts Negatives, sondern es ist einfach wichtig, dass du es wahrnimmst und das Ausmaß dessen wahrnimmst, wie stark es dich halt positiv oder negativ emotional belastet. Ja, und ist das Ausmaß sehr hoch, dann kannst du daraus ja Schlüsse ziehen, ist das für mich irgendwie gut? Warum ist das Ausmaß so hoch, dass mich das emotional so mitnimmt? Und möchte ich das in Zukunft so haben? Oder ist das ein emotionaler Zustand, der für mich sehr, sehr unangenehm ist? Und das möchte ich in der Zukunft halt nicht mehr haben, weil diese Phasen werden ja wiederkommen. Du wirst immer wieder mal eine Erkältung haben, eine Grippe haben, was auch immer da noch kommen wird. Du wirst mal, keine Ahnung, vielleicht mal einen Fahrrad-Auto-Unfall haben und was richtig Strukturelles haben am Skelett, wo du vielleicht ein halbes Jahr nicht trainieren kannst oder ein Jahr nicht trainieren kannst. So, was ist dann los? So, willst du ein Jahr lang in diesem negativ emotionalen Zustand sein? Wahrscheinlich nicht. Ne, das ist halt eine extrem unangenehme Lage. Und aber damit müssen wir halt immer wieder zurechtkommen, weil wir halt so stark, weil wir halt auch so viel wie soll ich das sagen, so viel Fülle aus diesem Sport rausziehen auf der einen Seite. Ja, also dieser Sport gibt uns halt so viel, auf der anderen Seite kann er uns halt auch so viel nehmen. Das ist immer der Deal. So, je mehr du halt da dran Fülle und Freude findest, desto mehr kannst dich auch runterziehen halt, ne? Und deswegen, es ist halt immer ganz schwer zu sagen, du willst ja auf der anderen Seite diese Fülle auch nicht bremsen, um Sicherheit nicht so tief zu fallen. Es ist halt auch nicht, kann auch nicht der Sinn der Sache sein. Sondern da ist halt wieder das gefragt, was wir, glaube ich, in der letzten Episode besprochen haben, dieser Stoizismus, dass man halt eine bessere Art findet, mit diesen negativen Phasen halt umzugehen und diese als Herausforderung sieht, daran mental zu wachsen. Ne? Das, für mich hat das ganz klar den größten ausschlaggebenden Punkt gemacht, mentales und körperliches Wachstum beides als sehr, sehr wertvoll zu sehen. Dieses mentale Wachstum war für mich früher nicht vorhanden, weil ich es auch gar nicht wahrgenommen habe, als Faktor gesehen habe, sondern es war für mich halt irgendwie, ja, ich kann wahrscheinlich noch härter trainieren oder ich kann wahrscheinlich noch mehr tolerieren an Verzicht oder so halt. Ne? Das war halt nicht das mentale Wachstum, an dem du danach körperlich wächst. Das ist jetzt ein mentales Wachstum die letzten Monate, an dem ich auch körperlich wachsen werde, weil ich einfach dabei geblieben bin, trotzdem die Reize gesetzt habe, die ich setzen konnte, die habe ich halt eingezahlt in meine Karriere so. Und ja, das ist halt, das kannst du dir halt vorstellen wie eine Investition in einen Aktienfonds. So, da investierst du halt und trotzdem kriegst du mal weniger raus, mal mehr raus, wenn du es halt gut gemacht hast und weißt, wie das Spiel halt funktioniert, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, dann wirst du, wenn du das immer weiter tust, am Ende dafür belohnt.
Dieser Vergleich.
Ich wusste, dass der dir gefällt. Ich wusste, dass du alter Geldbildungshai. Ja? Das mal so kurzer Rundumschlag zu meiner aktuellen Situation. Also wir sind kurz davor, wieder voll ins Spiel einzugreifen, so gut es halt geht. Es kann halt immer wieder was dazwischen kommen, so, aber ich bin halt, für mich war halt wichtig, um das abzuschließen, den Punkt zu finden, an dem ich von diesem Gedanken wegkomme, ich muss gesundheitlich jetzt wieder auf ein Niveau kommen, wo ich voll zuschlagen kann, in dem Sinne, dass ich Reize setzen kann. Und wenn ich das kann, dann muss dieser Zeitraum so lang wie möglich laufen. Dann kann ich endlich wieder Fortschritt machen. Das war immer früher so mein Fehler an Gedanken. So, wenn ich irgendwas hatte, wenn ich jetzt wieder gesund bin, dann kann ich netto langsam wieder vorankommen. Und das ist halt völliger, das limitiert einen halt völlig, weil du immer wieder nur zu diesem Punkt willst und erst dann wieder voll im Prozess vermeintlich punktest netto. Aber du kannst das halt vorher auch schon. So, und da bin ich jetzt von weg. Ich weiß, ich kann jetzt wieder voll im Saft sein und dann geht das 3 Wochen und dann hat die Kleine halt Magen-Darm. Und dann habe ich auch wieder eine Woche Magen-Darm. So, es wird passieren, 100%. Ich weiß es. Es wird passieren. Und ich bin halt darauf vorbereitet mental. Und das ist halt anders zu den letzten 2 bis 5 Jahren. Da war ich auf die nächsten Setback sozusagen, auf den nächsten Rückschlag nicht vorbereitet. Der wird einfach nicht kommen. Den habe ich einfach weggedacht in der
Zukunft. Echt? So hast du gedacht?
Ja, da war ich so richtig. Okay. Da war ich richtig eindimensional, was das angeht. So, da war ich auch so ein, aber so funktioniere ich als Mensch halt immer noch relativ. Das ist auch so meine, wie soll ich das sagen? Also das Feedback vieler Menschen, die mich öfter sehen, hören, außerhalb von Social Media, würden mich halt als einen Menschen beschreiben, der sehr, sehr ausgeglichen ist, der sehr, sehr in sich ruht, der den Eindruck macht, dass ihn wenig aus der Bahn werfen kann, so, wo ich immer selbst sehr, sehr von eher überrascht von bin, so, weil innerlich ist das nicht immer so, ne? Aber ich mache halt so den Eindruck. Und das liegt halt daran, dass ich, was solche Sachen angeht, was so Zukunftsängste angeht oder was kann in der Zukunft passieren, dass ich das immer nicht ausgeblendet habe, aber dass mich das immer wenig interessiert hat. So, ich weiß nicht warum, aber es hat mich immer wenig interessiert. So, das ist nicht sonderlich sinnvoll, ne? Auch wenn es jetzt gerade um Geldbildung geht und so weiter und so fort, da habe ich viel zu spät angefangen, mich damit zu beschäftigen, aber es hat mich halt nicht interessiert. So, ich habe, wie gesagt, haben wir auch schon, glaube ich, öfter gesagt, ich habe halt zwischen 25 und 35 habe ich unfassbar viel Geld für Reisen ausgegeben. So, was weiß ich, was daraus jetzt schon geworden wäre, hätte ich das investiert. So, ne? Ich habe im Moment gelebt, ich habe viel meiner Kapazitäten in den Moment investiert. Und das ist so genau der Gedankengang, den ich auch in den Sport immer hatte. Wenn ich jetzt erstmal gesund bin, dann will ich das auskosten. Dann will ich die Fülle leben, dass ich im Saft bin und dass ich trainieren kann. Und so, das war immer mein Gedanke so. Ich bin halt jetzt mehr auf die Zukunft vorbereitet. So meine, ich bin da mehr rausgezoomt, sagen wir es mal so. Aber ich bin da immer noch jemand, der da nicht sonderlich, wie nennt man das, weitsichtig ist. Nee, bin ich immer noch nicht. Auch nicht immer im hohen Alter. Da habe ich halt noch, da habe ich noch einen langen Prozess vor mir. Vielleicht dann so mit 80 bin ich dann endlich weise.
Echt?
Nils, was war bei dir los? Du warst ja jetzt auch lange aus dem Spiel genommen.
Ja.
Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
Ja, ich habe ja erst Corona gekriegt. Und das hat sich dann als eine überdurchschnittlich lange Erkältung manifestiert oder wie auch immer man das sagen möchte. Also war in keinster Weise krass schlimm oder so, vielleicht 2 Tage. Und dann nach 3 Wochen war es eigentlich weg. Da haben wir dann auch einen Podcast aufgenommen, da hatte ich ein bisschen Husten und dann habe ich halt eine Bronchitis gekriegt. Das war dann auch nochmal 3 Wochen. Also konnte ich 6 Wochen nicht trainieren und jetzt gehe ich wieder ins Training. Und ich muss aber echt sagen, in den 6 Wochen, das hat mich null verrückt gemacht. So, du hast ja gerade darüber geredet und ich will jetzt nicht so tun, als sei ich der weise Mann, so, der dich hier belehrt oder so.
Ja, jedes Individuum hat ja seinen eigenen Prozess. Also das ist ja völlig normal.
Ja. Ja, aber ich war echt, das hat mich null tangiert. So, weil es mir halt einfach körperlich nicht so gut ging und ich konnte in dem Moment halt einfach keinen Sport auf hohem Niveau machen. Und dann war das Thema für mich schon durch. Ich hab gar nicht die Voraussetzungen, gerade Bodybuilding zu machen. Es ist gesundheitsschädlich und dann war das Thema für mich durch. Da wusste ich habe andere Aufgaben. Es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn ich auf meine Mikronährstoffe komme, wenn ich eine gewisse Anzahl an Proteinen esse und dass ich vernünftig schlafe. Und das wird meinen Regenerationsprozess fördern. Das stand im Vordergrund in dieser Zeit, um wieder gesund zu werden. Und ja, ob das jetzt geklappt hat oder nicht, weiß ich nicht, weil vielleicht auch andere Dinge dafür gesorgt haben, dass ich wieder gesund geworden bin. Ja, deswegen war ich echt sehr, sehr gelassen mit der Situation. Ich habe jetzt auch gerade darüber nachdenken müssen, was du gesagt hast mit dem Vergleich, was du gesagt hast, dass man sich, wenn man vielleicht eine Pause hat oder nicht trainiert, dass man sich dann vielleicht mit einer gewissen Körperkomposition vergleicht. Oder dass man sich mit einer Leistung vergleicht. Und das hatte ich tatsächlich auch nicht. Und ich überlege die ganze Zeit, warum das nicht so ist. Und ich komme da auf keine produktiven Worte.
Fragen wir doch mal anders. Woraus hast du denn in der Zeit deine Befriedigung gezogen im Leben? Wir brauchen ja alle irgendetwas, was uns im Alltag irgendwie Freude bringt.
Meine Klienten, die Bodybuilding gemacht haben. Und auch einfach andere Dinge, die mich im Leben interessieren. Du hast gerade ein Thema angesprochen, was mich auch interessiert, so Geldbildungssachen, wo ich auch Dinge konsumiere. Und ja, das war es eigentlich. Auch, ja gut, andere Freunde etc. Also ich habe das ja auch schon häufiger im Podcast gesagt. Ich will nicht, dass Bodybuilding der zentrale Mittelpunkt meines Lebens ist oder sagen wir das Athletensein der zentrale Mittelpunkt ist und ich da abhängig bin. Ich will eine gewisse Diversifikation haben, um eben auf solche Momente vorbereitet zu sein, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch in Zukunft mal Phasen kommen, wo ich so lange weg bin und ich muss dann trotzdem in der Lage sein, richtige Entscheidungen zu treffen und das kann ich nicht, wenn ich mich extrem unter Druck setze, wenn es mir deswegen mental schlechter geht, etc. Ich will das gar nicht verurteilen, wenn man das hat, das ist nicht schlimm. Aber ich möchte, je länger ich den Sport mache, möchte ich in einen Status kommen, wo ich in diesen Situationen nüchtern die Situation betrachte, damit ich eben keine Wahrnehmungsverzerrung habe und gute Entscheidungen treffen kann, wie ich das jetzt auch tue, wenn ich wieder ins Training gehe. Jetzt muss ich gute Entscheidungen treffen und das kann ich nicht, wenn ich Wahrnehmungsverzerrung habe. Wenn ich jetzt Formbilder anschaue, die ich kurz vor Corona gemacht habe, wenn ich mir meine Performance anschaue, bevor ich diese Trainingspause hatte, weil dann setze ich mich sehr unter Druck und dann vergleiche ich einfach zwei Personen, die gerade gar nicht auf Augenhöhe sind. Und diese Personen haben auch unterschiedliche Bedürfnisse in ihren Situationen. Und deswegen kann ich ja nicht sagen, okay, ich schaue mir jetzt den Nils von vor 6 Wochen an, ziehe einen Vergleich und treffe dann Entscheidungen. Das würde ja zwangsläufig zu Fehlentscheidungen führen. Und deswegen ist es für mich so unglaublich wichtig, eben in diesen Momenten, wo du nicht trainieren kannst, weil du irgendein Problem hast, dass du es nüchtern betrachtest und dass du dann weißt, was ist jetzt das Bedürfnis, was du hast und was musst du machen.
Ja. Und für mich ist das einfach ein ganz klarer Fall dessen. Deswegen habe ich halt gefragt, was hat dir sonst halt die Befriedigung im Alltag gegeben? Du kannst halt so rational sein. Also grundsätzlich bist du, glaube ich, so einer der rationalsten Menschen, die ich so kenne. Also es ist schon ekelhaft. Nee, das ist schon
ich dachte mir aber auch
über das ist schon übertrieben halt. Ne? Aber
ich muss das eben sagen. Ich dachte mir aber auch in den 6 Wochen ab und zu bin ich jetzt zu so gleichgültig.
Genau. Ist das nicht voll unprofessionell? Dass du gegenüber dem Prozess schon zu gleichgültig bist. So, ne, dass man schon sagen könnte, das ist fast schon zu wenig, um da was zu erreichen. So, ne? Ja. Nein, aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, oder deswegen habe ich das gefragt. Du hast dir halt schon in diesem Szenario Bodybuilding ein Lebensspektrum an Fülle geschaffen über deine Klienten, über andere Themen, die dich halt sehr, sehr interessieren, an denen du Fülle bekommst, dass du für solche Situationen halt vorbereitet bist. Ne? Du hast halt Anker, so Hilfeanker, an die du dich dann halt wenden kannst und wo du dann halt dein Leben weiterführen kannst, wenn du halt entsprechend diesen Prozess nicht weiterführen kannst. Und genau das ist es ja, was viele nicht haben. Die kommen dann das erste Mal in die Situation und die haben nicht ein anderes Thema in ihrem Leben als Bodybuilding. Es gibt kein anderes Thema oder vielleicht irgendeins, aber das ist dann auch egal, weil Bodybuilding 99% ist und da kann man, oder 95%, die 5% bringen nicht genügend Fülle in den Alltag. Und dann fällt man halt in dieses tiefe, tiefe, tiefe emotionale Loch, was sich dann auch körperlich dann natürlich nochmal manifestiert über Stress und so weiter. Und dann ist das halt so eine Negativspirale. Und deswegen habe ich das halt gefragt, so, weil das ist halt auch so meine Erfahrung mit Klienten. Die All-In-Kandidaten haben es halt deutlich schwerer mit solchen Phasen. Und wenn es nur eine Woche ist und die typischen Familienväter etc., die halt auch wirklich alles in diesen Sport investieren, was sie investieren können, sinnigerweise, für die ist das viel, viel einfacher, mit solchen Situationen umzugehen und auch konstant mit solchen Situationen immer wieder umzugehen. Und wenn du mich dann fragen würdest, wer ist produktiver? Beide gleich, so, weißt du, das ist dieses typische, der Vergleich ist halt der typische, ich glaube, da gibt's auch so Studien zu, du fährst auf der Autobahn und du bist halt der typische Kandidat, der sagt, okay, ich fahre so meine 130, 140 immer durch, mal links rüber, mal wieder rechts rüber, aber ich habe so meine Geschwindigkeit und ich komme halt in 2 Stunden an, laut Google Maps. Und dann hast du auf einmal links neben dir, schießt einer mit 350 in seinem Porsche vorbei und denkst, wow, was war das? So, weißt du? Und der wird dann aber, guckst du nach vorne und der wird dann schon wieder ausgebremst, weil ja, geht ja natürlich nicht so. Oder nehmen wir mal nicht 350, sondern nehmen wir den, der 200 fährt, um nicht zu übertreiben. Der 200 fährt, immer mal wieder ausgebremst wird, aber auch irgendwann mal Pipi muss, ja, um mal diese Phasen zu haben, wo du halt nicht Gas geben kannst und ausgebremst wirst, der ist am Ende 10 Minuten früher da oder 5 Minuten früher da an dem Ziel, als du, der konstant diese 130, 140 gefahren bist. So. Aber was hat der für eine Reise gehabt? Extrem gestresst, extrem angespannt, weil alles irgendwie kann schief gehen und so weiter und so fort. Und du bist mit 130, 140 gefahren hast eine gute Zeit gehabt, musst dich auch konzentrieren, kannst vielleicht noch ein Hörbuch hören, Musik hören, irgendwas. Bei 200 bist du immer auf Strom, du kriegst nichts anderes mit, außer immer fahren, geradeaus. Das mal so als Vergleich. So, welches Leben willst du halt führen und wie willst du in deiner Karriere halt sinnig vorankommen, wenn du halt 15 Jahre 200 fährst? So, ey, das macht dich einfach müde. Das ist einfach no way, dass du so 2 Stunden, okay. Aber wenn du eine Fahrt hast von, keine Ahnung, 16 Stunden Richtung Italien oder so, nee, no way.
Ich glaube aber auch, viele haben ein falsches Verständnis davon, was All-In bedeutet. All-In bedeutet nicht, dass du einen Zeithorizont im Bodybuilding betrachtest. Sagen wir, es sind 5 Jahre und du bist der Meinung, dass du in jeder Phase innerhalb dieser 5 Jahre die gleichen Ressourcen zur Verfügung hast und du das gleiche Ziel hast. Für mich ist All-In, dass du natürlich einen Zeithorizont hast, aber dass du in unterschiedlichsten Situationen sein wirst und diese Situationen fordern oder haben andere Anforderungsprofile. Du brauchst andere Lösungen und All-In bedeutet dann, dass du akzeptierst, dass du jetzt eine andere Lösung brauchst, dass du dich anders verhalten musst und dass du das zu 100% annehmen musst. All-In bedeutet für mich auch, hey, ich habe mir jetzt meinen Ellbogen wirklich stark verletzt. Ich muss selber eine Rehab gestalten. Das heißt, ich muss dafür Research betreiben. All-In bedeutet dann auch, okay, ich nehme es an, dass ich jetzt nur mit 10 Kilo Kurzhanteln Bankdrücken machen kann und dass ich keine Ahnung, ein adäquates Feedback kreiere für mich, um zu wissen, hey, mache ich jetzt Fortschritt oder nicht? Das bedeutet für mich auch All-In. Das ist genauso All-In, wie sich 250 Kilo Kurzhanteln zu nehmen und dann einen Satz zu performen. Ja, du hast nur andere Anforderungsprofile und du musst es eben annehmen. Und wenn du eben nicht diese Situationen annimmst, die vielleicht etwas weiter weg sind von diesen Momenten, wo du krass performst, dann wirst du auch nicht überdurchschnittlich gut performen, weil das eine bedingt das andere. Du kannst nicht krass performen, wenn du in den Momenten, wo du richtig reinscheißt, nicht die richtigen Entscheidungen triffst. Wenn ich jetzt die falschen Entscheidungen treffe, dann verletze ich mich. Ich war ja gestern im Training. Und ich habe richtig Bock zu ballern. Ich habe richtig Bock, richtig hart zu trainieren. Ich genieße das richtig, wenn eine Wiederholung kommt, die sich richtig schwer anfühlt. Dann fängt für mich der Satz an. Ich finde das richtig geil. Aber wenn ich jetzt dieses Gefühl suche, dann verletze ich mich. Und das ist dann All-In. Das ist nicht All-In, das ist einfach nur dumm. Ja. Jetzt ist All-In. Okay, ich schaue, hey, was habe ich für Kapazitäten? Was sind die Ziele jetzt in den nächsten 6 Wochen? Und was muss ich dafür tun? Und das habe ich gestern ganz kurz angerissen auf Instagram in einem Post. Ich weiß halt, dass ich jetzt kaum Widerstandsfähigkeit habe. Außerdem sind gewisse Fähigkeiten, die ich brauche, um hart zu trainieren, gerade nicht stark ausgeprägt. Muskuläre Koordination, Setups in den Übungen, das habe ich gerade einfach nicht drauf oder nicht so gut drauf. Und das muss ich jetzt eben wieder etablieren. Und dann kann ich hart trainieren. Und das ist jetzt mein Ziel. Und dann ist eben All-In zu gehen, zu sagen, okay, ich kann jetzt nur 3-mal die Woche trainieren. Das ist für mich jetzt All-In. Und das ist gut so. Und dann, wenn ich jetzt nach dieser Woche 3 Trainingseinheiten hatte, dann fühle ich mich genauso befriedigt, wie wenn ich voll im Saft stehe und krass performe. Das ist für mich auf einer Ebene, weil es eben das Ziel unterstützt, was ich habe, nämlich langfristige Entwicklung zu haben.
Und das ist am Ende des Tages wieder das einzig realistische Ziel. Das einzige, was sich lohnt, wirklich zu jagen halt, ne? Wenn man das überhaupt jagen kann, also das Wort nutzen kann, weil dieses Zeitkontinuum halt so lang ist, weil das der Zeitraum so lang ist halt, ne? Aber daran erkennt man halt wieder, dass du dich halt sehr, sehr intensiv und sehr, sehr lange mit dem Sport und mit dir und deinem Prozess halt auseinandergesetzt hast, so. Ne? Und dadurch, dass du halt so rational handeln kannst und zusätzlich dies beides kombinierst, kommt halt sowas dabei heraus halt, ne? Und kann ich dir halt nur wieder attestieren. Ich glaube, da bist du einer der sehr, sehr wenigen in diesem Sport, die das so können. Ja, und so langfristig rational denken können und das hier und jetzt und das nächste Woche und dieses, wie stark schalte ich jetzt auf genau, all in, wenn wir das jetzt genau mal so als das nutzen, was halt die meisten verstehen werden, wenn sie sagen, ich will halt alles optimieren und immer am Limit, am maximalen Fortschritt arbeiten. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was jeder Athlet in seiner Laufbahn lernen wird. A, entweder weil er es lernen will oder B, weil er es lernen muss, weil das der Prozess ihn dazu zwingen wird. Ne? Und je öfter du dann, wenn der Prozess dich eigentlich dazu zwingt, da zu differenzieren und du es wieder überschreibst, weil du sagst, nein, ich bin halt härter, ich bin größer, schneller, weiter und ich werde Natural Bodybuilding Weltmeister. So soll ja auch dein Ziel sein. Ja, kann auch gerne dein Ziel sein. Aber ich überschreibe jetzt die aktuelle Situation und mache halt mehr, als ich eigentlich machen könnte. Ich gehe nicht nach meinen Kapazitäten, sondern ich gehe nach meinen langfristigen Zielen und das würde ich jetzt dafür tun und das ist wahrscheinlich das Beste, um gleich wieder Vollgas zu geben. Es gibt halt oftmals Situationen, wo Athleten das dann halt einmal, zweimal, dreimal, viermal überschreiben und dann haben sie halt 3 Jahre eigentlich genau das, was sie nicht haben wollen, nämlich deutlich netto weniger erreicht, als sie hätten erreichen können, wenn sie das differenziert betrachtet hätten. Ja, und das ist halt super interessant zu sehen. Deswegen beobachte ich halt gerne sehr ambitionierte Athleten, genau in diesem Kontext, wann dieser Punkt kommt. Und aktuell ist es, glaube ich, auch so, und da sehe ich viele, viele, auch jetzt gar nicht unbedingt im Natural Bodybuilding, sondern auch im unterstützten Bereich, die diesen Punkt jetzt erst erreicht haben. Die sich immer als Athlet über Intensität definiert haben. Immer über die relative Intensität definiert haben. Das ist der Schlüssel, um der größte Bodybuilder zu werden, der sie werden können. So, und merken jetzt halt, okay, es ist nicht der einzige Pfad, den ich beschreiten muss und den ich moderieren muss und wo ich Skills drin haben muss. Es gibt halt noch deutlich mehr Sachen, die ich auf dem Zettel haben muss. So, und dann entwickelt sich ein Athlet nochmal signifikant immer weiter, wenn er jetzt nochmal etwas anderes in die Schnittmenge mit einbringt. So, dann gibt es nochmal einen Sprung und dann kommt halt nochmal sowas. Ja, und dann wieder, um das nochmal abzuschließen, der Vergleich ist der Tod der Freude, was ich halt sehr, sehr kontraproduktiv finde und das auch kontraproduktiv finde, wenn sehr, sehr, wie soll ich das sagen, hochdekorierte Athleten-Coaches in unserem Sport Instagram-Posts machen, indem sie halt die Top-Elite vergleichen und daraus Schlüsse ziehen, was man jetzt tun müsse, um dahin zu kommen. Für jedes Individuum in unserem Sport. Das ist absolut... Das hilft so niemandem weiter. Egal, was du für Schlüsse daraus ziehst. So, das ist etwas, das macht mich innerlich sehr, sehr unruhig. Als Coach, der Individuen-Coach. Das macht mich unglaublich unruhig.
Kannst du das nochmal konkretisieren?
Also, wenn jetzt jemand sagt, alles klar, so der Klassiker, um jetzt mal wieder die Kuh mal wieder durchs Dorf zu treiben, wo das dann halt immer Ärger drum gibt. Du musst halt schwer heben. Du musst halt schwer deadliften, schwer ADLs machen, schwer rudern, um halt einen brutalen Rücken zu haben, um dann in der Weltelite zu sein. Das ist ja so ein typischer, was viele mal so eine Zeit lang rausgehauen haben. Warum? Weil sie sich die Elite angeguckt haben. Warum sind sie die Elite? Weil sie einen brutalen Rücken haben. Der Rücken ist ein entscheidender Faktor, um halt Shows zu gewinnen. Und was machen diese Athleten teilweise? Sagen wir mal 5 von 10. Sie haben halt schwer Deadlifts gemacht, sie haben halt schwer gerudert und so weiter und so fort. Und dann nimmst du aber die anderen 5 in der Weltelite und die haben das halt nie gemacht. So, aber du nimmst dir nur die 5, die für deine Wahrnehmung das sozusagen bestätigen und gehst halt raus und sagst, guck mal, Success leaves clues im Englischen. So, und das passt dann für 3 Leute, weil die halt auch dafür gemacht sind, schwer zu heben. Und die werden auch daran... werden sehr, sehr viele Früchte daraus ziehen für ihre Karriere. Und dann hast du aber 7 Leute, für die das nicht der Fall sein wird. Aber du hast wieder eine generelle Aussage getroffen und hast damit deinem Sport nichts Gutes getan. Das ist so das, was ich meine. So, das macht mich sehr, sehr unruhig innerlich. Und das ist halt bei mir auch immer etwas, was mich in meinem Tun in den sozialen Medien natürlich auch immer ein bisschen unruhig macht. Klar müssen wir irgendwelche Handlungsempfehlungen geben. Man kann nicht immer den Kontext geben. Man kann nicht immer sagen, hier Disclaimer da und dies und jenes. Mache ich auch nicht mehr. Ich bin da selbst Teil des Problems. Aber das ist halt so extreme Sachen. Weißt du, wo du dann so sagst, so, wo dann jemand Junges kommt, der noch sehr, sehr beeinflussbar ist und dann 5 Jahre lang irgendwie unbedingt 200 Kilo ADLs machen muss. Das ist auch so der Klassiker, oder? Ich finde, ich höre ich so ganz oft, so das muss der Fall sein, weil irgendeine Person mal gesagt hat, sonst bist du kein Mann. Sonst bist du kein Bodybuilder. So. Und wie stumpf ist das denn bitte? Leute, ja, ey, wenn es auf den Weg kommt, dann kommt's, ist geil. Und dann braucht ihr das auch, weil es dann der Load ist, den ihr braucht. Aber die Perspektive dahin ist aus meiner Sicht nicht die dich voranbringt. Vor allen Dingen nicht, wenn du sie nicht von deinem Coach hast, der dich als Gesamtkontext siehst, sondern weil du sie aus irgendeinem YouTube-Video oder einem Instagram-Post hast. Oder so. Ne? Also ich bin Teil des Problems, um das nochmal am Ende festzuhalten. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ich weiß gar nicht, was das Thema vorher war, aber das kam mir eben so.
Ja, nicht.
Ja, ich glaube, am Ende war es das Rationalsein halt, ne? Bodybuilding und rational handeln sind vermeintlich zwei Sachen, die schwer zusammenkommen, wenn man sich halt YouTube-Videos anguckt von Leuten, die diesen Sport halt sehr intensiv betreiben. Ne? Weil da ist halt immer nur Topset. Unfassbare PRs. Es gibt kein YouTube-Video über so. Denkst du, ich bin jetzt in den letzten 3 Monaten hätte ich, wenn ich noch YouTube machen würde, denkst du, ich hätte mir jetzt einen Videografen geholt und gesagt, komm mal zu mir nach Hause, nehme ich mal morgens immer auf, wie ich hier vorm Spiegel stehe und überlege, ob ich heute Nachmittag wieder Kreislauf kriege. Und es ist ja an Training nicht zu denken und was mache ich jetzt mit meiner Ernährung und so. Machst du daraus ein YouTube-Video? Will sich keiner angucken. So, aber es gehört halt dazu. So, das siehst du halt nicht so. Und das ist halt auch das Problem, weshalb viele in ein Loch fallen, weil sie halt denken, Bodybuilding wäre halt das, was bei YouTube passiert. So, und das ist halt höchstens 15%, wenn es gut läuft, wenn es richtig gut in deiner Karriere läuft. Sind das 15% deiner Trainingszeiten, wo du halt diese Traumsessions hast, wo du reingehst, du hast vielleicht noch einen Trainingspartner dabei, was auch immer, ein PR kommt, es ist alles nice, es ist alles Bombe, es ist alles läuft. Ja, so klar, du kannst dein Leben nochmal besser aufstellen, ja, das geht immer. Du kannst dein Arbeitsleben mehr dein Bodybuilding-Leben anpassen, du kannst halt Online-Coach werden, Bodybuilding-Coach werden, Physik-Coach werden, dann kannst du das sehr, sehr gut steuern und dann kannst du auch sehr, sehr viel Fortschritt machen. Aber ich würde mal sagen, für 99% der Zuhörer ist das halt auch nicht der Weg, den sie beruflich gehen wollen, sondern sie wollen einfach diesen Sport machen. Sie wollen nicht auch noch darin arbeiten, was auch völlig okay ist. Weißt du?
Ja, wo wir gerade beim Rückentraining waren, ich freue mich jetzt auch auf mein Rückentraining morgen. Da ist die nächste Session. Wird geil. Endlich wieder Chin-Ups. Dann habe ich kurz vor Corona eine Latzug-Variante neu im Plan gehabt. Da freue ich mich auch drauf, die endlich jetzt machen zu können. Und ach, ich habe auch noch gesehen, ich glaube, wir haben die gleiche Maschine bei uns im Studio, diese Ruder-Variante, wo du dich auch ein bisschen höher positionieren musst, die du auch sehr lat-dominant ausführst.
Bei mir in meinem Hardcore-Gym sozusagen.
Ja, genau.
Ja, aber ja, ich glaube, ist so eine uralte Rückenmaschine, ja.
Aber wenn bei dir die Gewichtsstacks, steht da das Gewicht drauf oder steht da eine Stufe drauf? Also von 1 bis 20 oder?
Nee, da steht Gewicht drauf. Ich glaube, das ist maximal 105 Kilo oder so. Okay, das ist halt das Problem an der Maschine, leicht. Die ist halt viel zu leicht. Ich habe da halt, weiß ich nicht, du kriegst halt 2 Zehner auf den Pin drauf und wenn schlecht läuft, fällt die eine Zehner schon nach 7 Wiederholungen halt runter, wenn du halt irgendwie nicht die richtige Kadenz hast. Und dann ist halt auch Ende halt, ne? Dann ja, müsste man sich noch so diesen Gym-Pin da besorgen, um dann in der Mitte noch was zwischenzuhängen. Aber für meinen Zweck, so Wiederholungsbereich, so 11 bis 14, tut sie gerade noch ihren Job. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lang. Nicht mehr
allzu lang. Ich glaube, wir haben annähernd die gleiche. Und ich mache die einarmig im Stehen. Ich glaube, du weißt, wie ich das meine, oder?
Mhm. Also Stretch-Dominant sozusagen.
Und ich habe die dann, als ich gesehen habe, hey, du machst die beidarmig, habe ich der Maschine noch mal eine Chance gegeben, hab dann auch eine Erhöhung mir gebastelt, habe aber Hantelscheiben genommen. Und weil ich so klein bin ich dann fast von dieser Maschine runtergefallen, weil die Hanteln, das war halt nicht so stabil und ich war so klein auf diesem großen Ding, so habe ich mich fast auf die Schnauze gelegt.
Schön, erstmal so nach rechts, dann nach links, dann fällt die Hantelscheibe runter, du fällst hinterher und dann noch eine Hantelscheibe auf den großen
Zeh am besten. Du rutschst so ein bisschen, weil du hast direkt im Kopf, du setzt dich in eine Maschine, okay, maximal stabiles Setup. So, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber du hast dann nicht im Kopf, dass du dieses instabile Konstrukt da unter deinem Arsch hast. Es war richtig, richtig lustig. Ja.
Ja, die ist eigentlich ist sie auch dafür nicht so ideal. Ich habe sie halt für mich adaptiert, so angepasst, dass ich halt wirklich da nur den Latt in einer einer Rudervariante angepasst halt irgendwie drin habe. Ich setze mich da ja auch auf den Sitz ganz hoch und dann auf so eine Matte drauf, die ich dann halt irgendwie ein paar Mal falte. Und wenn du halt dich auf die Matte draufsetzt, die ist dann ja fest. Also da bist du ja schwer genug. Die Maschine wäre für mich noch mal produktiver, wenn ich noch mal 2 Zentimeter höher sitzen würde. Dann komme ich aber nicht mit meinen Zughilfen ins Setup, ohne dass ich dabei mir die Adduktoren abreiße oder weißt du, ich muss ja noch über diese Matte rüber. Weißt du,
und das ist dann halt auch wieder, was bist du bereit zu investieren?
Ja, ja? Ja das
um das ist jetzt halt auch nochmal ganz klar zu kommunizieren.
Also wenn du sehen würdest, gestern zum Beispiel habe ich meine Push-Full-Body-Einheit gehabt und ich glaube, obwohl das auch ein Gym ist, wo da trainieren doch nicht, ja wie soll ich das sagen, da trainieren schon ambitioniertere Leute, aber doch nicht so viele, wie ich dachte. Also in letzter Zeit sehe ich da nicht so viele. Da sind halt auch ganz normale Leute, die halt einfach nur fit sein wollen, auch so ältere Herren. Der eine ist, der beobachtet mich halt auch immer und fragt mich dann mal was. Und das finde ich auch immer sehr, sehr cool, weil der hat den Antrieb zu verstehen, warum ich das mache und warum ich das auch so detailliert tue und so akribisch tue und so weiter, fragt er mich halt immer so, ne? Und dann habe ich halt meine Einheit und dann habe ich halt meine Cuffs für meine Rear-Delt-Variante und die nutze ich dann auch für die Trizepsübungen und die nutze ich dann auch für meine Seithebe-Variante am Kabel. Und dann habe ich später halt meine Beinpresse, wo ich dann auch noch mein Gummiband rumspanne und mir dann noch andere Schuhe anziehe. So, weißt du? Und dann denke ich so, was müssen die Leute denken, was er für ein Kauz ist da? Ne? Also wieder nach dem Motto, was ist er bereit zu investieren? Weil dann so nach 2/3 der Einheit, dann gehe ich erstmal in die Umkleidekabine, dann ziehe ich das Schuhwerk um, hole mein Gummiband und so. Ne? Also das sieht dann wahrscheinlich wirklich so aus, als wenn ich da so ein riesen Brimborium drum mache. Für mich halt völlig normal, weil es halt sinnig ist. Da steckt halt überall ein Gedanke hinter, warum ich das halt so mache. Und der alte Herr war halt so wirklich sehr, sehr cool. Derjenige, der mir dann nochmal so offen gezeigt hat, so was das für andere vielleicht bedeutet. Oder warum die sich nicht verstehen können, warum man sich so einen Aufwand machen sollte. Er hat dann gefragt, warum wechselst du denn die Schuhe? Habe ich ihm das erklärt mit der Ferse und dass das Gewichtheberschuhe sind und so. Und dann sagt er, ja, das macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Ja, ja, das Problem kenne ich, dass dann irgendwie die Ferse hochkommt und, ne? Also der ist total drollig. Der ist halt auch, der ist jetzt, ich habe gestern ein Video von meinem letzten Satz Beinpresse aufgenommen und habe halt die Kamera aufgestellt. Also ich mache das halt immer so, ich stelle die Kamera auf, suche mir mein Lied raus, was ich gleich hören will, mache das dann auf Pause, mache die Kamera an, gehe dann zur Beinpresse und dann drücke ich halt auf dem Kopfhörer auf Play und dann bin ich halt im Satz. Und dann siehst du halt im Hintergrund, wie er gerade ankommt. Ja, und die haben ja keine Ahnung von diesen kleinen Dingern da im Ohr. Das kennt er nicht so. Der ist, weiß ich nicht, wie alt er ist, vielleicht 70 oder so, halt echt drollig. Und dann siehst du halt so, und ich setze mich gerade in die Beinpresse und kriege nur noch so im Hintergrund mit, dass da irgendjemand steht. Aber hey, ich habe gerade die Kamera aufgebaut, Lied angemacht und so, no way, dass ich jetzt den Satz abbreche halt. Ne? Und dann siehst du halt im Hintergrund, wie er direkt neben mir, neben der Beinpresse steht. Und ich halt, alles klar, ich mache jetzt mal kontinuierliche Wiederholung. Und wenn die nicht mehr gehen, dann mache ich nochmal so viele wie gehen, bevor ich halt wieder in der Beinpresse mit dem Gummiband faile und Angst habe, da mir die Kniescheiben rauszufetzen. So, ne? Also mal wirklich wieder gucken, was kann das System ab. Und dann steht er da wirklich und guckt und kommt auf sein Leben nicht klar. Hat so richtig so ein Grinsen im Gesicht und denkst so, boah, okay, alles klar. Und dann bin ich halt fertig und mach erstmal eine Minute klarkommen. Und dann steige ich langsam aus und dann sehe ich ihn halt irgendwann und sage ich, wolltest du kurz was fragen und so. Ja, ja. Und das ist halt super lustig. Und sagt halt, du machst das alles so akribisch. Und jetzt hast du noch das Gummiband darum. Das hast du mir ja letztes Mal schon erklärt. Und jetzt noch die Schuhe, habe ich ja auch verstanden. Also, willst du da, also, bist du da Profi? Ich sage, nein, ich bin überhaupt nichts in dem Sport. Ich bin nicht ansatzweise, in dem Sport habe ich überhaupt nichts erreicht und werde wahrscheinlich auch nichts Großes erreichen. Und dann sagt er, dann finde ich das so nach dem Motto, dann ist das ja umso, finde ich das unfassbar, dass du das so machst. So intensiv. Warum macht man das dann so? So, und dann habe ich gesagt, ja, du, kann ich dir jetzt gar nicht so in zwei Sätzen erklären, aber es macht mir irgendwie Spaß. Und dann sagt er, finde ich geil. Mach so weiter. So. Und das war so gestern so ein Moment, wo ich sagte, ey, weißt du, wir sind so in unserem Selbstverständnis, dass das, was wir machen, nicht genug ist. Dass das, was wir machen, irgendwie nicht ausreichend ist, um halt was zu erreichen in dem Sport. Und dann siehst du mal wieder jemanden, der von außen sich das anguckt und der denkt schon so, ey, ganz ehrlich, der ist wahrscheinlich auf dem Weg zu Olympia oder so. Weißt du, was du denkst, okay.
Moin, moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
Ich musste gerade daran denken, als du meintest, dass du dich dann so prepared hast für den Satz und dazu gehört ja auch, dass du dich aufnimmst. Und das muss ich kurz noch sagen, bevor wir rausgehen. Weil bei mir ist es auch so, ich stelle mein Stativ auf, dann drücke ich auf Play und dann starte ich die Musik. Ich kann das, also ich weiß nicht, warum mein Handy das kann. Viele Leute haben ja irgendwie da Probleme. Ich starte bei Spotify ein Lied, dann drücke ich auf Play bei meiner Kamera, dann stoppt mein Lied, ich ziehe von oben die Taskleiste runter, drücke wieder auf Play und es geht weiter. Ich kann aufnehmen und Musik hören. Ich glaube, das geht irgendwie bei voll vielen nicht. Aber ist auch.
Ja, beim iPhone geht das halt nicht, glaube ich.
Auf jeden Fall war das kurz vor Corona so. Immer wenn ich auf Play gedrückt habe oder mich aufnehmen wollte, das Video gestartet habe, hat er das Video wieder beendet. Also er hat dann auf Stopp gedrückt, weil bei meinem Handy, bei meiner Handyhülle, die ist nicht mehr so perfekt auf meinem Handy drauf. Und unten am Handy sind da so Luftbläschen unter der Folie. Und ich glaube, mein Handy glaubt dann, oder es ist so ein großer Druck, dass das Handy das tatsächlich auch so wahrnimmt. Und an dem Punkt, wo dieses scheiß Symbol ist, wo du draufdrücken musst, um zu starten und zu stoppen, ist eben dieses Luftbläschen. Und wenn ich da mal einen Satz filmen will, drücke ich da drauf und dann beendet er direkt das Video. So, weißt du? Und ich werde wahnsinnig. Du bist so im Mut, so. Du willst in diesen Satz gehen. Du hast die Musik drauf. Und du musst dann wirklich 40, 45 Sekunden die ganze Zeit auf dieses scheiß Ding drücken, damit er endlich den Satz findet.
Das würde mich absolut rasend machen. Ne? Also kann ich absolut nachempfinden. Ich bin ja schon jemand, also so Kleinigkeiten bringen mich da, machen mich rasend, absolut. Also wenn der Kopfhörer ein bisschen verrutscht und ich kurz nachgedacht habe, fällt er raus, dann bin ich raus, Ne? Deswegen habe ich mir jetzt so ein Stirnband gekauft. Ich sehe aus wie der letzte Dulli. Ja? Ich habe mir so ein Schweißstirnband gekauft, damit meine Earpods fest im Ohr sitzen bei bestimmten Übungen. So, und das ist, finde ich halt super, super lustig, weil, also gerade dieses Film, weiß ich nicht, wie das bei dir ist. Also wenn ich neue Klienten habe, für die ist das immer erstmal ein Riesenaufwand. War für mich, glaube ich, früher auch so. Also dass es mich extrem viel Zeit gekostet hat, das Ding dahinzustellen, anzumachen und dann auch noch über, habe ich auch immer überlegt, wer sieht das jetzt, dass ich mich da filme und so weiter, ne? Daran siehst du halt, dass du das halt auch komplett als Automatismus haben kannst, halt, ne? Dass das komplett zum Training dazugehört, dass du bestimmte Sätze einfach filmst und einfach auch dein Preset-Setup und Ritual einfach auch on point sein sollte, damit das keine Kapazitäten mehr in Anspruch nimmst. Ne? Einfach so, wie du das hast, wie ich das habe. Und dann wird einfach der Satz gemacht. So. Und dann interessiert mich das auch nicht mehr. Dann würde es mich auch nicht mehr interessieren, ob die Kamera ausgegangen ist. Das ist dann ärgerlich danach. Passiert bei mir manchmal. Ich habe halt so eine extra Kamera-App, so eine externe App, die nicht in diesem System integriert ist, sondern die hast du gekauft für 4 €. Die kann halt, diese hat halt bei Apple diese Funktion, dass du halt auch Musik hören kannst und die Kamerafunktion nutzen kannst, was in der normalen nicht geht.
Das geht aber mittlerweile in der normalen.
Oder mittlerweile haben sie das angepasst, genau. Ja. Und ja, das ist halt manchmal so, jedes 90. Video muss er dann speichern und dann hat er es nicht gespeichert. So. Das ist mir dann halt auch wurscht. Es ist mir dann halt auch
wurscht. Das war bei mir immer nur am Anfang so. Wenn der einmal so seine 2-3 Sekunden aufgenommen hat, dann ist auch das Handy im Satz geblieben, so wie ich. Da war die Connection dann zu mir da. Aber da dachte ich mir dann auch irgendwann, die Leute denken bestimmt, ich bin komplett bescheuert. Ich stehe da fast eine Minute an einem Handy mit einem Stativ und drücke die ganze Zeit auf diesen Play-Button. Aber ich habe das dann auch nicht eingesehen, eine neue Handyfolie zu holen.
Ich hätte mir sofort ein neues Handy gekauft. auf random, auf abziehbare Betriebskosten sofort. Ey. Aber da bin ich auch
direkt klar. Amazon. Handy.
Direkt bei Amazon iPhone bestellt. Mit am Ende des Tages Lieferung 500 € zu teuer, einfach weil ich es haben will.
Das hatte ich aber gestern, weil wir hatten einen Dipgürtel bei uns im Gym und die Dichte an Leuten, die respektlos mit anderen Personen und auch mit Equipment umgehen, wächst in unserem Gym. Auf jeden Fall hat einer den Dipgürtel kaputt gemacht. Das hat mir gestern jemand gesagt und erste Reaktion war so, das war so ein Automatismus. Okay, Handy raus, Dipgürtel in die Wunschliste, kaufe ich gleich.
Damit du deinen eigenen hast.
Ja. Ja.
Ja, sowas ist ärgerlich. Sowas ist extrem ärgerlich. Da siehst du halt den Unterschied. Ja gut, in einem Fit One brauchst du ja gar nicht drüber nachdenken. Da brauchst du da gibt's ja kein extra Equipment. Das ist ja standardisiert, ne? Aber zum Beispiel in Flo's Gym, wo ich halt noch trainiere, das ist halt nochmal so ein richtig kleines Studio und da kennt halt der Inhaber halt auch jeden. Da würde niemand auf die Idee kommen, so mit dem Equipment umzugehen. Da wird auch immer, eigentlich zu 99% der Fälle, werden die Scheiben abgeräumt. Da ist halt, da wurde eine Kultur etabliert, wo sowas einfach ein Unding ist halt. Ne? Und auch vom Equipment, den habe ich auch meinen PA Sports Griff geschenkt sozusagen. Ne? Und ja, der wird da gut behandelt, sagen wir es mal so. Ne? Also das ist halt, ja, es ist halt immer so eine Frage, was für eine Kultur hast du in deinem Gym, ne? Und was für Leute holst du dir da rein? Und erziehst du die sofort? Ne? Hast du die sofort am Schlippen, wenn die halt sich daneben benehmen? Wenn das einmal einreißt, ja, das ist, also ich finde sowas extrem unangenehm. Also in so einem Umfeld zu trainieren, macht wenig Spaß, wenn Leute da keinen Respekt vorm Equipment haben.
Ich glaube, ich habe dir das letztens erzählt, das war vor Corona, wo dann einfach eine gekommen ist, hat das Handtuch von der Maschine genommen, wo ich dran war, hat sich reingesetzt. Als ich wiedergekommen bin, sagt sie so, ja, wir wechseln uns ja jetzt ab, ne?
Ja, das letzte Mal erzählt, ja.
Hey, Junge. Dann dann halt jetzt der Dipgürtel. Ich muss es sagen, du hast dann halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie so ein 50, 60-jähriger Mann ist, der aber noch, der in einem postpubertären Stadium ist. So, der sich absolut. Da einfach mal so ein bisschen ausleben
will. Ja, der kommt halt aus, der hat halt eine Sozialisation hinter sich. Der war vielleicht Abteilungsleiter im Amt oder Chef oder irgendwie, ne? Und dann, hey, denkst du, ich habe hier Respekt hier vor den Bengels hier oder was? So, und dann, ne? Es ist halt eine andere Welt, in der er sich dann aufhält. Ist halt immer lustig. Also ich finde es halt auch mal sehr, sehr interessant. Im Gym siehst du halt sehr interessante soziale Szenarien, die vor deinen Augen sich irgendwie auf einmal stattfinden und du denkst, what the fuck war das gerade so? Also alles. Eigentlich ist das Gym ist schon, da könnte man sich endlich mal hinsetzen und eine Stunde lang Kaffee trinken. Das wäre schon richtig interessant. Einfach, das wäre so interessant. Das kriegen wir ja immer gar nicht mit, weil wir so in unserem Film sind.
Gestern, ja. Ich setze mich an die Brustpresse, ich bin einfach mehr, ich sehe mehr Dinge so, weil ich hänge mir da keine 20 Kilo dran und grinde um mein Leben. Auf einmal rechts neben mir setzt er sich wirklich auf den Bosu-Ball und macht Kniebeugen. Das Klischee schlechthin. Ich denke mir so, okay, ich bin wieder da, ich bin wieder im Gym.
Gut, da will ich dir nicht erzählen, was ich täglich in meinem PT-Gym sehe, dann würdest du weinen. Es ist der Wahnsinn. Da ist passiert genau das, was du in diesen Memes immer siehst. Genau das passiert da. Das ist Weltklasse. Absolut Weltklasse. Gut, ich glaube, wir sind schon wieder eine Stunde in. Ja, wahrscheinlich schon länger. Haben auch nicht einmal, auch nicht vorher darüber geredet, ob wir welche Fragen beantworten wollen. Ja,
aber da will ich dich in Schutz nehmen, weil ich hatte... ich dachte, wir nehmen Dienstag auf, wir haben heute Mittwoch und du hast gestern Abend halt geschrieben und da kannst du halt keinen Fragensticker mehr machen, weil jeder geht ja um 18 Uhr ins Bett, um 9 Stunden Schlaf zu bekommen.
Ja, natürlich.
Ach, und halt auch, um dann in seinem Rhythmus zu sein für die optimalen Gains. Und diese Leute wollten wir natürlich auch nicht stören mit einem Fragensticker.
Und damit möchte ich das dann auch abschließen, das Thema, Nils. Hast du perfekt zusammengefasst. Das ist super. 1A. Was soll man dazu noch sagen? Also, vielen Dank an die Zuhörer, die bis hierhin wieder durchgehalten haben. Ja, wir wissen das immer sehr, sehr zu schätzen, dass unser geistiger, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, das, was uns so in den Kopf kommt hier, einfach mal auskotzen und die Leute, die daran Spaß haben und daran hoffentlich trotzdem etwas mitnehmen können für ihren Prozess, dass wir ihn mitgehört haben. Ja, wie immer am Ende der Aufruf, das Ganze zu Thailand zu machen und zu tun. Wenn ihr es direkt supporten wollt, könnt ihr, wie gesagt, aktuell immer bei ESN einfach mit dem Code Arne maximal sparen und supportet damit direkt den Podcast. Das fließt direkt wieder in die Podcast-Production ein. Das mal so für alle, die sich immer fragen, warum gibt es solche Codes und warum macht man das? Für mich ist das immer eine entsprechende Einnahmequelle, um Social Media qualitativ höher zu gestalten. Nils, hast du noch irgendwelche
weißen Worte?
Philosophischen Worte?
Ja. Ich freue mich jetzt auch wieder richtig aufs Gym, weil die haben da immer so Kaubonbons und da gibt es Zitrone. Und ich freue mich einfach wieder nach dem Training, mir da 6 Zitronenbonbons rauszuholen, so richtig auf Egoist. Und dann, wenn ich zum Auto laufe, diese Zitronenbonbons zu essen. Das ist Erfüllung für mich im Bodybuilding. Scheiß mal auf PRs und so Zitronenbonbons. Der Wahnsinn.
Rechnest du die dann auch in deine Makros ein oder sind die als Standard nach dem Training exkludiert quasi in der Rechnung? So wie Omega-3s?
Ja, genau. So ist
okay.
Es.
Ja. Ja, aber ist ja dann auch in Ordnung, weil es ja immer das Gleiche ist.
Ja.
Mich jetzt mal interessiert halt, ne? Aber nicht, dass da irgendwie Glukosesirup drin ist oder so.
Nee, das ist dieses Low-Carb, No-Gluten-Dings. Die kosten auch 10 Euro bei Alnatura.
Okay.
Achso, keine Ahnung.
Ist Demeter, Ahnung. Alles klar. Da nochmal, um es jetzt am Ende nochmal rauszuhauen. Nils hatte auch einen Affiliate-Code, FET100. Könnt ihr dann auch sparen auf diese Zitronenbonbons.
Klar.
Und damit sind wir raus für diese Woche und wir melden uns in der nächsten Episode wieder. Bis denne.